Also guten Abend, es ist schön heute Abend wieder, dass ihr da seid und manche sind vielleicht neu dazugekommen heute Abend. Ich heiße Bobby Parschauer, mein Vater ist Kanadier, meine Mutter aus USA. Ich bin in München geboren und dort aufgewachsen. Meine Eltern sind dann, als ich 15 Jahre alt war, zurück in die USA gezogen, habe dort auf der Uni studiert und habe dann eine italienisch-amerikanische Frau geheiratet und wir sind dann nach Österreich gezogen und haben 10 Jahre hier gelebt. Aber ich habe jetzt mein Deutsch nicht so viel gebraucht im letzten Jahr. Also manchmal haue ich ein paar Brocken Englisch eine, oder sagt man das so? Aber ich werde es versuchen heute Abend wieder zu diesem Thema, warum Leid und wie passt das zu einem guten Gott? Wie passt das überhaupt zu einem guten Gott und wie kann man die zwei überhaupt miteinander vereinbaren? Wir haben am Anfang, am Dienstagabend, über diese Frage gesprochen, wozu Religion? Und ich habe ein bisschen darüber geredet, dass Religion wirklich eine menschliche Sache ist, aber es handelt sich in erster Linie um eine persönliche Beziehung mit Gott und dass Gott einen Weg frei gemacht hat, damit wir diese Verbindung mit ihm aufnehmen können. Ich habe ein bisschen erzählt über meinen eigenen Weg. Als ich auf der Uni war, habe ich regelmäßig gesprochen: Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich kennen. Ich möchte dich kennen. Und so hat Gott sich langsam mir offenbart auf verschiedene Weise. Ich habe das ein bisschen erzählt am Dienstagabend. Gestern haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wer ist dieser Jesus und dass er so außerordentlich ist, weil so viele erfüllte Prophetie in diesem einen eingestoßen ist. Also so viele Erfüllungen, Details, er wird in Bethlehem geboren, er wird von 30 Silberstücken verraten, er wird auf einem Esel reitend nach Jerusalem kommen. Die Beschreibung von einer Kreuzigung, 600 Jahre bevor eine Kreuzigung überhaupt erfunden wurde. In Jesaja 53 liest man davon und so viele Deutungen, dass dieser Messias kommen würde. Er hat dann ein außerordentliches Leben gelebt auf dieser Erde, hat Wunder getan, hat Menschen geheilt, hat sogar seinen Tod vorausgesagt und dass er 3 Tage später auferstehen wird, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Das war eine Prophetie. Und das wird dann beschrieben im Matthäus-Evangelium. Und es ist so interessant, das zu beobachten, dass ich dann sagen kann, ich glaube, Jesus ist Gott, so wie es in der Schrift steht und dass er uns wirklich liebt. Ich brauche mir keine Sorge mehr machen, wenn ich ihn darum bitte, meine Schuld ist mir vergeben und ich kann eine Gewissheit haben, wenn ich sterbe, dass ich in den Himmel komme. Und das steht in der Schrift so, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr Kinder Gottes seid, die ihr an den Namen des Herrn Jesus glaubt. Und das ist Theorie, bis man es dann persönlich macht als Schritt. Und ich habe das selbst erlebt und es gibt mir viel Freude. Das bringt mich auch dann dazu, darüber nachzudenken, wie empfinde ich Leid und was ist meine Perspektive, wenn ich weiß, dass Gott da ist und dass er mich liebt. Wir haben dann mit dem Spruch am ersten Abend die Ermutigung gehabt: Gott, wenn es dich gibt, dann zeige mir die Wahrheit. Zeige mir die Wahrheit. Vielleicht sind einige von euch heute Abend hier und ihr seid wirklich in dem Platz, wo ihr noch nicht da seid, wirklich persönlich im Alltag so mit Gott zu sprechen, im Gebet oder irgendwie diese Verbindung zu haben. Aber ich möchte euch Mut machen, vielleicht in der nächsten Woche oder so, einfach regelmäßig: Gott, wenn es dich gibt, dann zeige mir die Wahrheit. Ich möchte mehr wissen, ich bin neugierig. Manche von euch sind vielleicht ein bisschen weiter und wir haben gestern darüber gesprochen, mein Gebet: Jesus, errette mich. Ich verstehe jetzt, warum du am Kreuz gestorben bist, meine Schuld auf dich zu nehmen. Und ich möchte diesen inneren Frieden haben, dass zwischen mir und Gott alles okay ist. Und ich erkenne, ich mache noch Fehler, ich bin noch nicht vollkommen oder perfekt, aber ich weiß jetzt, warum du am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, weil du aus den Toten auferstanden bist, dass du die Macht hast, mir die Schuld zu vergeben und mich in diese neue Welt zu bringen. Du bist auferstanden. Es gibt keine religiösen Leiter der Welt, die auferstanden sind aus dem Toten. Die Jünger wurden nach dem Tod Jesu, waren sie Angsthasen. In einem kleinen Zimmer haben sie sich versteckt. Dann ist Jesus zu ihnen gekommen und hat ihnen seine Hände gezeigt, die Narben, wo die Nägel waren. Er hat mit ihnen gesprochen. Sie wurden von Angsthasen zu Löwen, weil er sie gesehen hat. Er ist auferstanden. Sie sind in die ganze Welt gegangen und haben sogar Märtyrertote gestorben, weil sie gesagt haben, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Und es ist wunderbar zu wissen, dass Jesus die Macht hat über die Sünde, über unsere Unvollkommenheit und sogar über den Tod. Heute sprechen wir eben über dieses Thema Leid. Warum Leid und wie passt das zu einem guten Gott? Das haben wir ein bisschen angeschaut und heute habe ich von diesem Thema über Leid ein bisschen zu sagen, weil ich habe vielleicht nicht so gelitten wie manche von euch hier heute. Manche von euch, wir haben gesprochen, dass ihr zum Beispiel von Syrien oder anderen Ländern herausgestoßen wurdet und habt vieles erlebt. Ich kenne nicht alle eure Geschichten, aber als Pastor in USA oder Pfarrer in USA trifft man Menschen und man spricht mit ihnen und man weint mit ihnen und man geht so diese Dinge durch. Ich musste letztes Jahr eine Beerdigung machen für eine Familie. Das dreijährige Kind ist gestorben an einer Krankheit und die Beerdigung, das Kind liegt da in einem Sarg im Raum und es ist alles still und man sieht das Kind. Und da wollen Menschen, hat man Fragen. Wie kann es einen Gott geben, der uns liebt? Soll das ein Witz sein? Und warum hat er diese Tragödie nicht verhindert? Wo war er? Soll Gott nicht gut sein? Liebt er uns nicht? Leid ist für dich und für mich eine Realität, egal wo du wohnst, und etwas sehr, sehr Persönliches. Du kannst morgen eine SMS bekommen und es wird dein Leben für immer verändern. Und für uns ist das eine Realität. Wir tun uns schwer mit Leid. Wir werfen alles darauf, Leid zu verhindern. Wenn wir Leid erleben, dann ist es verstärkt, weil wir nicht nur von einer Situation leiden, sondern auch von der Tatsache, dass wir überhaupt leiden. Ich weiß nicht, ob es bei euch so ist. Ich werde krank und ich leide unter der Krankheit, aber ich leide auch darunter, dass ich überhaupt leiden muss. Und das verstärkt sich bei mir. Warum? Ich möchte nicht leiden. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag lieber meine Couch und meine Kur und mein Wellness-Hotel und mein Komfort. Auf der Uni hatte ich Fußball gespielt in den USA und habe einmal einen Bänderriss bekommen und konnte dann nicht mehr spielen. Und das war so schlimm für mich. Ich habe gesagt, die Schmerzen sind viel schlimmer als eine Entbindung. Als ich das meiner Frau gesagt habe, habe ich sehr gelitten darunter. Also ich lerne immer noch den Umgang mit Leid. Also ich bin allergisch gegen Leid, muss ich sagen. Rabbi Zacharias ist ein Theologe. Und spricht sehr oft auf Universitäten in USA. Und er hat so diese drei Punkte gegeben. Gott ist allmächtig. Gott ist vollkommen in der Liebe. Leid ist ein allumfassender Teil dieser Welt und das Böse ist eine Realität. Und diese Aussagen sind schwer für uns zu vereinbaren. Manche würden sagen, diese Aussagen sind unvereinbar und dass der Glaube an Gott von daher nicht logisch sei. Aber wir nehmen an, dass der Lebensweg ohne Leid der beste Weg ist. Kann es sein, dass es einen Gott gibt, der so allmächtig ist und vollkommen in seiner Liebe, aber dass wir kurzsichtig sind beziehungsweise limitiert in unserer Sichtweite? Und deswegen möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wegen Perspektive. Zuerst ein paar Gedanken über unsere Perspektive. Zum Beispiel ein Eltern-Kind, eine Perspektive. Stell dir vor, ich kann mich noch erinnern, als wir nach 10 Jahren in Österreich, haben wir unseren Kindern gesagt, wir siedeln ins Ausland. Und sie waren 6, 8 und 10 Jahre alt und die haben nicht wirklich gewusst, was das heißt. Wir siedeln in die USA und meine Kinder, die tränen so, weil sie wissen nicht, was bedeutet das und wie wird das? Ich weiß nicht, was dort ist. Und stell dir vor, die Eltern haben vorzuziehen, die Kinder sind geschockt und sogar empört. Das heißt aber nicht, dass die Eltern die Kinder nicht lieben. Wenn Eltern manchmal Entscheidungen treffen, die die Kinder nicht verstehen, warum sollten wir dann geschockt sein, wenn wir Gottes Begründungen manchmal nicht verstehen? Ein zweites Beispiel, schmerzlose Existenz. Es gibt eine angeborene Krankheit, in der man kein Schmerz empfindet. SIPA heißt das, C-I-P-A. eine angeborene Krankheit. Eine Mutter betet, oh Gott, schenk doch, dass mein Kind Schmerz empfinden kann. In 2015 haben drei Jugendliche in den USA einen australischen Studenten erschossen. Sie hatten dabei keine Gewissensbisse und Schuldgefühle. Der Vater sagte über seinen Sohn, mein Sohn empfindet kein Herzweh, kein Leid für das, was er getan hat. Eine schmerzlose Existenz, ist das wirklich der Weg? In beiden Fällen lernen wir, dass Leid einem größeren Ziel dienen kann. Vielleicht ist ein allmächtiger, allliebender Gott und ein allwissender Gott, der versteht, dass hinter dem Leid eine Perspektive und ein Sinn steckt. Freiheit von Leid ist nicht der einzige Indikator, dass etwas wirklich vorteilhaft ist. Denken wir mal an ein Experiment, zum Beispiel das beste Leben-Experiment. Stell dir das beste Leben aller Zeit vor. Denk an eine Person und wie wurde der Charakter dieser Person geformt? Denk an dessen Beziehungen. Denk an seine größten Leistungen und an seine Standfestigkeit. Nimm nun Leid aus diesem Experiment. Nimm Leid aus diesem Experiment. Und was hat seinen Charakter gebildet? Und was hat seine Entschlossenheit geformt? Und welcher Brennofen hat seine Liebe gebildet? Es handelt sich hier vieles um Perspektive heute Abend. Und vielleicht ist Leid nicht wirklich mein Feind, sondern vielleicht ist es mein Denken oder mein Weltbild. Jesus, als er auf der Erde war, war öfter zusammen mit seinen Freunden, es sind Apostel oder Jünger genannt, und eines Tages nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sage er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zum Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Was ist hier gelaufen? Also vom Kontext her hat Jesus seinen Friends, also sie waren mit ihm dabei, und er hat gesagt, hey, es war schön, 3 Jahre zusammen, aber dann hat er erklärt, er wird jetzt verraten werden und wird ans Kreuz genagelt. Und Petrus war geschockt. Er sagte, niemals. Ihre Idee von dieser Beziehung war, Jesus wird der Leiter von Israel und er wird sogar die Römer rausschmeißen aus unserem Land. Und es wird wunderschön sein. Wir werden mit ihm zusammen hier im Land regieren. Und jetzt verändert er so diese Geschichte und auf einmal, was? Und Petrus steht vor ihm und versucht mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Interessant, hätte Jesus hier auf Petrus hören sollen? Wo würden wir heute stehen? Wir hätten es nicht erleben können, dass Jesus für uns gestorben wäre, zu beweisen, wie sehr er uns liebt. Wir hätten es nicht mitbekommen können, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und bewiesen, er hat die Macht über Schuld und über den Tod. Also, es ist gut, dass Jesus nicht auf Petrus gehört hat. Vielleicht ist der echte Feind für uns heute Abend, dass ich Gott beurteile. Vielleicht bist du heute Abend da und du beurteilst Gott und vielleicht verurteilst du ihn ein bisschen. Obwohl deine Perspektive limitiert ist. In Jesaja Kapitel 55 lesen wir, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es ist nicht möglich, den Gott des Universums in mein Gehirn, in dein Gehirn zu beschränken. Es ist nicht möglich. Er hat so vieles erschaffen. Wissenschaftler haben noch nicht erforscht, alles, was Gott hier erschaffen hat. Wir sehen eine Sonne, und es explodiert immer wieder, aber es geht nicht auseinander wie eine normale Explosion. Wissenschaftler wissen nicht, wie die Sonne funktioniert und warum sie genau auf dieser Bahn läuft. Zu nahe dran und wir würden verbrennen, zu weit von der Sonne, wir würden erfrieren. Wir wissen nicht, wie die Schwerkraft funktioniert. Wir wissen vieles noch nicht und Wissenschaftler können erforschen von dem, was existiert. Aber Gott ist so viel größer und irgendwo muss ein Mensch an den Punkt kommen, wo er sagt, okay, ich verstehe nicht seine Gedanken, sie sind höher als meine. Als Schlussfolgerung zu diesem Punkt müssten wir hier zugeben, ich habe ein beschränktes Weltbild. Ich habe ein beschränktes Weltbild. Stell dir vor, es kommen außerirdische Wesen und beobachten eine Entbindungsstation. Sie kommen von irgendwo im All und schauen sich nur im LKH oder sie schauen sich nur die Entbindungsstation an. Sie sehen Ärzte bei der Entbindung und Mütter, die schreien und Blut und Babys, die schreien. Und sie denken sich, boah, das ist ja schrecklich hier auf der Erde. Und wenn das ihre einzige Perspektive ist, dann könnten sie denken, dass Ärzte böse sind, anstatt dass Ärzte sich um Mütter kümmern und ihnen helfen. Wir werden immer den Kurzen ziehen, wenn wir versuchen, Leid von unserer beschränkten Perspektive aus einzuordnen. Und deswegen möchte ich heute Abend ein bisschen darüber nachdenken, Gottes Weltbild, das in der Schrift so ein ganz, das höchste Wert von seinem Weltbild ist die Liebe und sie umfasst viel mehr als ein leidloses Dasein. Und wir sehen das im Beispiel Jesu. Wenn Gott sich auf der Erde zeigen lässt, sehen wir, nein, es ist voller Liebe, aber es ist auch Leid dabei. Es hat einen Grund, eine Perspektive. Zweitens, von Gottes Weltbild aus sehen wir in der Schrift immer wieder, dass die Liebe frei sein muss zu entscheiden. Gott drängt sich auf keinen Menschen. Gott wird sich nicht auf dich aufdrängen. Du bist frei zu entscheiden, was du machen willst. Ob du sagst, Gott existiert, er existiert nicht. Ob du dich einlässt auf eine persönliche Beziehung. Du bist frei zu entscheiden. Gott ist ein Gentleman, ja? Interessanterweise, Gott hat uns allen diesen freien Willen gegeben. Und so fing es schon an am Anfang in dem Garten Eden, wo Adam und Eva die Freiheit hatten zu entscheiden. Und damals kam dann einer, ein Betrüger, er ist Satan genannt, und er hat die ersten Worte aus seinem Mund, er hat Gott hinterfragt, er hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Und er hinterfragt die Herrlichkeit Gottes. Er hinterfragt Gott. Und das tut er immer noch bis heute. So viele Lügen, die verbreitet sind und Gott wird hinterfragt. Und er verstreut diese Zweifeln an uns. Und wo kam das her? Satan war genannt der Morgenstern, ein unglaublicher Engel. Und er hat gesagt, ich will, was ich will. Und ist ausgestoßen worden aus dem Himmel. Und Adam und Eva haben dann das Gleiche gemacht. Ich will, was ich will. Sie haben gegessen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und empfinden zum ersten Mal Scham. Gott hat immer einen Ausweg geschaffen für die Menschen, ob er Adam und Eva bekleidet hat oder ein Lammopfer, hindeutend auf das Lamm Gottes, das einmal aufgeopfert wird für uns. Immer etwas, das unseren Scham bedecken kann, wenn wir es wollen. Aber im Ursprung hat der Leid angefangen im Garten Eden, als der Mensch gesagt hat, ich will, was ich will. Und der Grund, warum es auf dieser Erde dann so viele Probleme gibt, handelt sich darum, auf diesen Kern zurück, dass wir als Menschen sagen, ich will, was ich will, ich brauche Gott nicht, ich mache mein eigenes. Gott sucht uns aber und lässt uns nicht da. Er sagte sofort, Adam, wo bist du? Okay? Und Gott hat dann Kleider aus Fell und sie ihnen angelegt. Gott hat ein Verlangen nach einer persönlichen Beziehung und legt ganz viel Wert, dass wir selbst entscheiden und dann in Gemeinschaft mit ihm leben können. Okay? Also das sind seine Werte. Noch ein Wert, Entscheidungen haben Konsequenzen. Entscheidungen haben Konsequenzen. Wir haben alle die Möglichkeit auf dieser Erde, in diesem irdischen jetzt, die Entscheidung zu treffen, bin ich interessiert in einer Beziehung mit Gott oder nicht? Und hier wird beschrieben, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird auf ihm lasten. Und so, Entscheidungen haben Konsequenzen. Unser Leid ist nur mehr beschränkt auf diese Zeit. Gott lässt uns nicht allein in dieser irdischen Lage. Er hilft uns und bereitet Auswege für uns. Aber Entscheidungen haben Konsequenzen. Viertens, Gott leidet mit uns. Gott leidet mit uns. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf der Erde und hat diese Zeit verbracht und er hat gelitten auf dieser Erde, unglaublich gelitten. In Hebräer 4 lesen wir doch, er, Jesus, gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig ist. Das heißt, wenn wir leiden, es gab ein paar Zeiten in meinem Leben, ich muss leider zugeben, dass ich die Lebenslust nicht mehr hatte. Und das waren richtige Tiefen für mich. Und ich habe gelitten. Und in dieser Zeit, als ich angefangen habe zu beten, da habe ich eine ganz enge Gemeinschaft gespürt mit Gott, wo er gesagt hat, ich weiß, was es heißt zu leiden. Ich habe das auch gespürt. Ich habe auch auf der Erde gelebt. Ich weiß, wie das ist, Bobby. Und das sind die Zeiten in meinem Leben, wo ich gelitten habe, aber auch wo ich die Nähe Gottes so sehr gespürt habe. Und Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, steht es hier. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Ja, er war vollkommen, hat ein perfektes Leben geführt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wenn wir sagen, okay Gott, nicht mehr nur was ich will, vielleicht hast du eine andere Perspektive vom Leben und ich möchte vielleicht doch, was du willst. Ich finde es auch schön, wenn ich lese in der Schrift über das Leben Jesu auf der Erde und möchte dir Mut machen, wenn du nicht selber gelesen hast, das Johannesevangelium gefällt mir besonders, einfach zu lesen. Wie schaut es aus, wenn Gott auf der Erde lebt als Mensch? Das ist ganz, ganz spannend. Aber in Johannes Kapitel 11 sagt, der kleinste Vers in der Bibel, heißt es, Jesus weinte. Jesus weinte. Lazarus war gestorben und seine Freunde weinten und er weinte mit ihnen. Er weiß, wie es ist zu leiden. In Matthäus 26 lesen wir, da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus hat so gelitten, dass er selbst die Lebenslust verloren hat, zutiefst betrübt bis zum Tod. Er weiß, wie es ist zu leiden. Er weiß, wie es sich spürt, wie es sich anfühlt, du zu sein. Ja, er weiß, wie das ist. Gott als Schöpfer ist zutiefst betrübt und spürt das im Herzen, bis dahin, dass er nicht mehr leben will. Der Apostel Paulus schreibt über die Gemeinschaft des Leidens, dass wenn wir leiden, kommt eine besondere Gemeinschaft mit Jesus zusammen, weil er auch so gelitten hat. Und wir haben einen, der für uns bei Gott eintritt. Also Gott leidet mit uns, aber dann habe ich mir auch weitergedacht, in der Schrift steht auch was anderes darüber. Gott leidet für uns. Gott leidet für uns. In Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder oder unvollkommen waren. Da hat er für uns gelitten. Das wird auch so beschrieben in Jesaja 53. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Die Konsequenzen dafür, dass Menschen sagen, ich will, was ich will, ich mache, was ich will. Also, ob es ihn gibt oder nicht, ist mir wurscht. Die Konsequenzen dafür sind so stark. Wir könnten nicht vor Gott bestehen. Wenn Gottes Gegenwart mit uns zusammenkommen würde, wir könnten nicht bestehen. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Das heißt, hier ist eine prophetische Aussage über eine Kreuzigung. Es ist so beschrieben in Jesaja 53. wo dieser Messias kommen würde, und dann ist das auch in Erfüllung getreten, 600 Jahre später. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Du bist Gott nicht treu, ich bin Gott nicht treu. Wir als Menschen haben als Tendenz, dass wir ohne irgendetwas unseren eigenen Weg gehen würden, ohne irgendwie wachgerüttelt zu werden, würden alle ihren eigenen Weg gehen und Gott nicht suchen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Er hat wirklich das auf sich genommen, was wir hätten nehmen müssen. Unser Leiden hat aber ein Ende. Es hat ein Ende. Ich habe eine Stelle von Offenbarung, und ich denke so gerne immer wieder über den Himmel nach, weil es auch in der Bibel beschrieben wird. Offenbarung, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es wird ganz anders sein. Als ich hier in Graz lebte, von 97 bis 2001, hat ein Freund von mir, Chris, lebte auch hier, Harti, du kennst noch den Chris. Wir waren damals so Weißwasser-Rafting mit einem kleinen Schlauchboot. An der Mur, weißt du das noch, Harti? An der Mur waren wir hier mit dem Schlauchboot. Und dann haben Chris und ich gedacht, wir wollen ein bisschen mehr erleben von dem. Es war so Mai nach einem schweren Winter. Und wir sind nach Kärnten gefahren mit dem Auto und sind in Lienz in einen Zug eingestiegen. Und sind mit dem der Zugwart kommt und möchte unser Ticket und, was macht denn ihr? Und wir sind mit dem Schlauchboot, wir wollen auf dem Fluss. Und er sagt, hey, das echte Weißwasser-Raften ist wirklich auf der Isel, glaube ich. Er sagt, ihr müsst nach Huben rauffahren und dort einsteigen. Okay. Und wir sind dann weiter hinauf und in den Fluss gestiegen mit unserem kleinen Schlauchboot. Und wir haben uns gefühlt wie die Wikinger. Also es war herrlich. So. Und die verschiedenen Schwellen haben wir genossen. Auf einmal ist ein Fluss mit diesem anderen zusammengekommen. Es war zweimal so groß. Und anstatt dass wir versuchen, auf diese Wellen zu kommen, haben wir versucht, nicht mehr auf die Wellen zu kommen. Irgendwie durch. Und das Boot ist zusammen in die Hälfte geklappt und Chris ist über meine Schultern und ich ihm nach. Und jetzt sind wir im eiskalten Wasser und versuchen eine halbe Stunde lang irgendwie ans Ufer zu kommen. Ihr dummen Idioten, gell? Und wir sind dann irgendwie an eine Insel gestoßen und haben eine Dreiviertelstunde einfach dort gelegen in der Stille und haben nichts mehr gesagt. In einem Moment im Fluss war ich ins Boot gekommen, aber Chris noch nicht. Er hing hinten dran und wir kamen an eine große Schwelle und waren auf einem Stein und das Wasser fließt tonnenweise an uns vorbei. Und Chris hängt so im Wasser und er hat so einen Blick des Todes im Gesicht und ich so ganz weiß im Gesicht. Und ich habe ihn gesehen und Chris, es ist okay, es ist okay. Und er so, es ist nicht okay. Und er hat so gestrampelt und er hat gesehen, wo es lang geht, hier diese Schwelle hinunter. Er hat gedacht, wir schaffen das nie. Und dann hat er mit einem Fuß, ist er irgendwie an einen Stein gekommen und ist ins Boot. Und das hat uns über diesen großen Stein geschoben, die Schwelle runter und wieder rauf. Und wir sind dann weiter an diese kleine Insel gekommen. Und wir liegen da, und ich weiß nicht, ob ihr es schon mal das so erlebt habt, so ganz nahe am Tod vorbei. Und damals habe ich dann gesagt, okay Gott, danke, dass wir nicht ertrunken sind. Und man ist so dann in einem stillen Moment und dann das ändert einen irgendwie. Gell? Dann denkt man sich, ich möchte, dass mein Leben für etwas zählt. Ich möchte irgendwie für Gott da sein. Ich glaube, er hat mich hier bewahrt. Und obwohl ich hier gelitten habe, das hat irgendwas in mich bewirkt. Und so möchte ich heute Abend schließen mit ein paar Gedanken über eine biblische Perspektive. Als Pastor in den USA kann man sich vorstellen, in der Seelsorge, es kommen Menschen und haben verschiedene Erlebnisse und leiden unter verschiedenen Dingen. Und da stellt man sich schon einige Fragen und man weint und man denkt sich, warum lässt Gott das zu und wo ist hier eine Perspektive für mich? Und manche von euch, die ihr hier seid, ihr seid schon länger in einer Beziehung mit Gott und kennt auch einige von diesen. Aber das Erste, was für mich sehr wichtig war, ist, dass die ganze Welt leidet. Und ich habe das eh schon ein bisschen beschrieben, der Grund, wo das herkommt. Ich will, was ich will. Und deswegen, wenn viele, viele Menschen das sagen, dann leiden wir, weil wir nicht wirklich hinaufschauen. Das heißt, Gott schaut hinunter auf uns und er sieht lauter Köpfe und jeder macht einfach, was er für richtig hält. Die wenigsten schauen wirklich hinauf und sagen, Gott, du hast mich erschaffen, es gibt einen Sinn im Leben, ich möchte dir folgen. Manche leider schauen erst hinauf, wenn sie wirklich gelitten haben. Die ganze Welt leidet. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt überwunden. Und das ist für mich so eine schöne Perspektive, dass ich weiß, mein Leben wird beschrieben in der Bibel wie ein Hauch. Es ist kurz da und dann ist es weg. Und die Ewigkeit, es wird beschrieben, dass die Ewigkeit unbeschränkt ist, kein Leid, keine Krankheiten mehr. Jesus, als er auferstanden ist, hatte schon seinen neuen Körper und ich freue mich schon drauf. Also Jesus konnte auf einem Weg gehen und dann könnte er sich denken, okay, ich will jetzt woanders sein. Er war auf dem Weg nach Emmaus mit den zwei, manche, ihr kennt die Geschichte, und auf einmal ist er wieder in Jerusalem. Und mit dem neuen Körper im Himmel kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte heute Abend nach Süditalien kurz was essen und dann komme ich wieder nach Hause. Dann werde ich morgen den Tag in New York City verbringen. Und ich finde es einfach so toll, dass in dem neuen Körper, dass wir die Möglichkeit haben, in der Schrift steht es in 1. Korinther 15, dass wir diesen Körper, wie Jesus hatte, wir bekommen einen neuen Körper und wir werden mit ihm regieren. Und er konnte in das Zimmer mit den Jüngern und dann konnte er woanders sein. Und ich finde das super. Ich freue mich schon darauf. Ich hasse es, so lange im Flugzeug zu sitzen. Ich kann einfach irgendwo sein und ich freue mich schon. Aber dann habe ich gedacht, dann werde ich aber nichts essen können. Aber dann heißt es am Ende, mit den Jüngern waren sie fischen. Und dann hat er Fische vorbereitet und hat mit ihnen gegessen. Und ich finde das super. Wir werden essen können. Besonders meine Frau ist Italienerin. Und ich denke mir, wie kann es Himmel sein ohne Essen und Lasagne und was sie alles kocht. Also ich freue mich schon riesig. Manche haben den Paulus gesagt, er hat ja einen kleinen Blick davon bekommen. Er sagte, es ist unbeschreibbar, was Gott vorbereitet hat. Die Leiden, die wir jetzt erleiden, kann man nicht wiegen im Vergleich von dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Aber in dieser Zeit auf dieser Erde werden wir leiden, weil Menschen sagen, ich will, was ich will. Zweitens, auch interessant, Gott möchte, dass wir wissen, wer mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Und manche von euch, ihr seid mit Christus verbunden, ihr habt gesagt, Jesus, danke, dass du mir meine Schuld vergibst, komm in mein Leben. Und er möchte, dass du weißt, dass wenn du leidest, ist es nicht so, dass Gott dich jetzt bestraft. Schäm dich, du hast das schon wieder falsch gemacht. Und manche von euch, ihr seid hier, ihr lebt in einer Beziehung mit Gott und ihr leidet unter etwas und dann denkt ihr, oh, vielleicht ist Gott mit mir böse. Aber in der Schrift lesen wir, dass der Zorn Gottes auf Jesus eingetroffen ist und er ist nicht böse mit dir, sondern wir leiden, weil es noch nicht eine perfekte Welt ist. Und wir sind von ihm angenommen und in Christus verbunden mit ihm. Aber es gibt auch dieses Thema, diese Zurechtweisung in Hebräer 12, dass Gott uns nicht bestraft, aber manchmal muss er uns ein bisschen zurechtweisen. Stell dir vor, du hast ein 2-jähriges Kind und du sagst, du darfst nicht aus dem Gartentor raus und auf die Straße. Und das Kind läuft, macht ein Gartentor auf und geht hinaus auf die Straße. Wenn du das Kind nicht einschränkst, dass es rausgeht, wenn es immer wieder seinen eigenen Willen tut, dann wird es irgendwann überfahren werden, wahrscheinlich von einem Auto. Und als Vater, wenn Gott dich so sehr liebt, dann sagt er, wenn mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Und es ist so schön zu wissen, wir haben einen himmlischen Vater. Und wenn wir anfangen, einfach auf einen falschen Weg zu gehen, dann erlaubt er manche Dinge in unserem Leben, damit er unsere Aufmerksamkeit bekommt. Wenn du weiter diesen Weg gehst, das wird nicht gut sein für dich. Und so ist er sehr, sehr hilfreich als ein Vater. Also, es steht auch in der Schrift, ich habe jetzt geschrieben über den Vollstand, dass er dabei ist, uns zu einer bestimmten Reife zu bringen, unseren Charakter zu bilden. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ich habe bei mehreren Situationen erlebt, dass ich die Tendenz habe, Gott nicht an erster Stelle zu haben in meinem Leben. Also ich denke, ich habe das, aber dann denke ich an ein schönes Auto oder an mein Haus oder an meine Idee von meinem Beruf oder andere Dinge. Und ich denke, ohne darüber wirklich nachzudenken, habe ich manche Werte, die vielleicht nicht in Gottes Werte passen. Und die werden mir dann zu wichtig. Okay? Und Gott hat bei mir dann manchmal einige Dinge weggenommen und dann leidete ich darunter. Nur als kleine Erinnerung daran, diese Dinge sind dir zu wichtig. Ich soll nicht die Last tragen, alles zu kontrollieren, meine Gesundheit, mein Einkommen, mein Haus. Diese Last soll ich nicht tragen, sondern Gott sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe schenken. Gib mir deine Gedanken und deine Werte und alles. Vertraue mir mit deinem Leben und ich will dich tragen. Aber manchmal habe ich die Tendenz, ich greife an etwas und ohne nachzudenken, ich will das so haben, ich will das so haben. Und es ist interessant, dass durch Schwierigkeiten, sehen wir hier in Vers 4 von Jakobus 1, diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben eine Wirkung haben und sich entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen wird, denen es an nichts mehr fehlt. Wo man sagt, solange meine Beziehung mit Gott passt, sind alle anderen Dinge wirklich nur zweitrangig. Die sind nicht so wichtig. Wenn er mich so sehr liebt, wenn er mich in die Ewigkeit nimmt, Paulus sagte es sogar so, für mich zu leben ist Christus und sterben ist ein Gewinn. Wir sehen es komplett anders. Oh, das Sterben, das muss ja das Schlimmste sein. In der Bibel steht es, das Sterben ist für einen Christ wie ein Einschlafen. Du machst die Augen zu, wie abends am Einschlafen, und auf einmal bist du mit ihm in der Ewigkeit und es ist ein Paradies. Es ist so schön. Aber auf dieser Seite denken wir, oh, das Sterben, das muss ja das Schlimmste sein. Und es ist interessant, dass es hier denen es an nichts mehr fehlt. Gott möchte nicht, dass du die Last tragen musst. Ich muss aber, ich muss Einkommen, ich muss gesund bleiben, ich muss Haus, ich muss Kinder erziehen, du sollst nicht diese Lasten tragen, sondern er sagt, komm zu mir. Ihr seid mühselig und beladen, ich will eure Lasten tragen. Pflegt diese Beziehung in erster Linie und dann wird das, es wird schon funktionieren. Ich bin bei dir. Also, eine andere Perspektive von der Schrift aus ist die Gotteserkenntnis, also Johannes Kapitel 9. Manche von euch kennen das vielleicht. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und man dachte damals in der Kultur, wenn jemand jetzt blind ist oder nicht hören kann oder irgend an etwas leidet, oh, Gott muss ihn wirklich hassen oder es muss wirklich etwas gegeben haben, was er gegen Gott getan hat. Rabbi fragten die Jünger, wer, also sie fragen Jesus jetzt, nennen ihn Rabbi, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Weder noch, antwortete Jesus, vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Es heißt also, es gibt Zeiten für dich und für mich, wo Gott manchen Leid erlaubt, weil er irgendwas dadurch bewirkt, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben, aber er wird verherrlicht durch das. Er wird verherrlicht. Meine Mutter hat 20 Jahre lang an Brustkrebs gelitten, aber sie hat so viele wunderschöne Momente gehabt in Krankenhäusern, im Gespräch mit anderen Menschen und mit ihnen gebetet. Und ich habe erlebt, wie meine Mutter einen inneren Frieden hatte, eine Freude. Und sie kämpft mit Brustkrebs, aber irgendwie hat Gott sich sichtbar gemacht durch das Leiden meiner Mutter. Und es ist wunderschön, wenn man einen kleinen Blick von Gott bekommt durch das Leiden. Und manchmal sehen wir die Nachrichten und wir denken, oh, es ist so viel Terror und so viel Schreckliches passiert. Aber dann hört man so hintenrum, was Gott alles jetzt durch diese Situationen macht, wo Menschen auf einmal ein bisschen aufgerüttelt sind und denken, vielleicht sollte ich auf Gott schauen, ihm hören. Das kommt vielleicht noch in Österreich und in den USA bei uns. Es geht uns noch ein bisschen zu gut, muss ich ehrlich gestehen. Wenn es wirklich mal schlimm wird, dann glaube ich, werden viele Menschen in Österreich Gott aufsuchen. Viele Menschen. Aber es geht noch zurzeit gut und Gott ist gnädig, aber viele haben kein Interesse an einer Beziehung mit Gott. Aber Leid bringt auch manchen Gottes Erkenntnis. Dann auch eine Perspektive aus der Schrift, den Trost, also 2. Korinther 1. Und manche von euch leiden heute Abend. Ihr leidet. Und Gott spricht durch diese Stelle: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Vor einigen Jahren lag ich im Bett und habe euch erzählt, ich hatte keine Lebenslust mehr und war so wie ein Kind im Bett und habe gespürt wie ein Messerstich in meiner Brust. Und es war kein Stich, aber ich habe das wirklich physisch gespürt. Und ich habe damals gesagt, Gott, du bist nicht mein Hirte. Und ich habe Psalm 23 zurückzitiert. Du leitest mich nicht auf guten Wegen. Und den ganzen Psalm habe ich ihm zurückzitiert. Das bist du nicht. Und einige Monate später einfach den nächsten Schritt gemacht. Und ich habe dann eine Auszeit bekommen und ein bisschen Freizeit und war wandern. Ich war in den Bergen in Südtirol am Wandern. Und da oben gab es Schafe, ganz oben am Berg. Und ich habe die Glocken gehört und ging vorbei und habe die Schafe gesehen. Und dann habe ich eine stille Stimme gehört. Ich bin dein Hirte. Aber du trägst Dinge, die du nicht tragen brauchst. Ich bin dein Hirte, aber du trägst viel zu viel auf deinen Schultern. Und ich habe gemerkt, dass andere Dinge zu Götzen geworden sind. Sie sind mir zu wichtig geworden. Und das war für mich, heute ist meine Perspektive anders geworden. Und wenn es Tage gibt, wo ich gestresst bin oder wo ich keine Antwort mehr weiß, dann mache ich so mit meiner Hand und ich sage, Jesus, ich gehöre dir. Und das Leben wird zu einem Abenteuer und man weiß nie von Tag zu Tag, was Gott machen wird, aber er macht es gut und man kann ihm vertrauen und man lebt so, Jesus, ich vertraue dir. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Wenn Menschen zu mir kommen in der Seelsorge und sie erzählen mir ihr Leid, dann weine ich mit ihnen und kann sie ein bisschen trösten und sagen, ja, ich weiß, wie das sein kann. nicht die genauen Details, aber ich weiß, wie das ist. Und Jesus weiß es auch. Er hat auch gelitten. Und wir weinen zusammen und dann sagen wir werden ihm weiterhin vertrauen, weil er etwas so Schönes für uns vorbereitet hat. Ich möchte schließen mit dieser Stelle. Belohnung. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und ihm und im Glauben fest bleibt. Manche von euch, ihr seid heute Abend auf dem Punkt, gell? Ich sehe keine Antwort, ich spüre diesen Leid. Manchmal fehlt mir sogar die Lebenslust. Aber ich möchte im Glauben festbleiben. Nicht im Sehen, sondern irgendwie sagen, Gott, ich glaube trotzdem, dass du mich liebst. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben, krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Was ist wirklich die Antwort auf Leid? Ist zu sagen, Gott, ich liebe dich. Ich vertraue dir. Ich liebe dich. Und Gott begegnet dir dort. Und er wird anfangen, mit dir zu sprechen. Für mich, ich lese öfter in den Psalmen in der Bibel und die Wörter springen manchmal. Manchmal kommt nichts. Aber wenn ich leide, dann tendieren die Wörter einfach zu springen. Sie springen vom Blatt und mir ins Herz. Und dann denke ich daran, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Das steht in 2. Korinther 4. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Eine unvorstellbare Herrlichkeit, die Gott uns vorbereitet. Dass wir unsere Perspektive ändern und sagen, Leid auf der Erde kommt aus diesem Ursprung, dass wir als Menschen sagen, ich will, was ich will. Aber vielleicht durch manches Leiden bringt Gott uns zu einem Punkt, wo wir sagen, Gott, ich gehöre dir. Und wenn wir dann so leben, dann spüren wir seine Gemeinschaft und er tröstet uns. Und er sagt immer wieder, hey, obwohl diese 70 Jahre schwer sein können, was ich für dich vorbereitet habe, ist unglaublich. Das heißt, minus 1 plus 1000 sind 999. Und 999 ist eh schon fast 1000. Also, wenn du wüsstest, was ich für dich in der Ewigkeit vorbereitet habe, dann könntest du hier den nächsten Schritt machen. Ich habe dich so lieb und habe etwas Wunderschönes für dich vorbereitet. Und so möchte ich damit schließen. Ich dachte, wir nehmen uns ein bisschen Zeit zur Stille. Vielleicht können wir einfach kurz zusammen beten und die Augen schließen und einfach ein bisschen Zeit zum Nachdenken heute Abend. Herr Jesus, wir danken dir heute Abend, dass du für uns gelitten hast, Herr. Wir würden wirklich unseren eigenen Weg gehen. Du hast für uns gelitten, für uns gestorben, unsere Schuld auf dich genommen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, nicht immer nur an uns zu denken und unseren eigenen Weg, sondern zu sagen, Gott, ich möchte hinaufschauen. Ich möchte wirklich in einer Verbindung mit dir leben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Lasten abzulegen, die wir tragen und dir zu vertrauen. Und heute Abend möchte ich nur ein paar Momente der Stille geben. Vielleicht bist du heute Abend da und hast einiges, an dem du leidest. Und vielleicht möchtest du ein paar Minuten mit Gott darüber sprechen und es auf ihm sagen. Sagen, Gott, ich leide gerade unter und du kannst es ihm leise sagen und er hört dich. Und dann einfach sagen, Gott, hilf mir dabei, dass ich dir vertraue. Nimm ein paar Momente einfach in der Stille. Herr Jesus, danke, dass du unsere Gebete hörst. Ich möchte bitten, Herr, dass du schenkst, dass unser Glaube wächst und dass wir lernen, mehr und mehr dir zu vertrauen, Herr. Danke für das, was du schon für uns vorbereitet hast. Ich möchte auch in diesem Zeit der Gebet dich ermutigen, vielleicht bist du heute Abend da und du denkst dir, also das mit Gott und einer Beziehung, ich bin mir da nicht sicher, aber wenn du offen bist heute Abend, vielleicht ist irgendwas in dir, wo du sagst, ich würde schon gerne eine Verbindung mit Gott anfangen. Es steht sogar in der Schrift, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist Jesus Christus. Und du kannst mit ihm sprechen und erkennen, er liebt dich. Er ist für deine Schuld gestorben. Und du kannst heute Abend auch sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich möchte dich im Alltag haben, in meinem Leben. Und er hört deine Gebete. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir diese Momente zusammen verbringen dürfen, egal aus welchem Land wir kommen, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns so sehr liebst, dass du deine Liebe uns erwiesen hast und dich selbst für uns gegeben hast. Und ich freue mich schon, Jesus, auf die Ewigkeit und auf diese Zeit, wo wir so viele andere kennenlernen werden und uns freuen werden, dass es kein Leid mehr gibt. Schenk uns die Kraft in der Zwischenzeit und die richtige Perspektive, dass wir dir vertrauen. Und wir bitten darum in Jesu Namen. Amen.